Heute beschäftigen wir uns mit einer Geschichte, die viele von euch kennen. Wir haben sie im Evangelium gerade gehört. Viele Bibeln überschreiben diese Geschichte mit der Überschrift „Der reiche Jüngling“. Es ist eine bekannte Geschichte aus dem Evangelium. Man kann sich das schon daran klar machen, dass wir ja vier Evangelien haben und in drei Evangelien diese Geschichte mit kleinen Variationen erzählt wird. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen nach der Markus-Variante, Markus Kapitel 10, ist ungewöhnlich detailreich überliefert. Wir werden einiges uns auch näher anschauen, aber ich will euch das nur an einigen anderen Beispielen deutlich machen. Oft ist die Bibel unglaublich kurz bei Dingen, die ein ganzes Leben verändern. Manchmal steht nur ein Satz: Jesus sah einen Mann sitzen, sagte, komm und folge mir nach, und er ließ alles zurück und folgte ihm nach. Also war nicht nur ein Satz, aber ganz kurz, wir erfahren überhaupt keine Details, sondern einfach nur, der geht mit und ein ganzes Leben ist verändert. Hier in dieser Geschichte erfahren wir sehr viel mehr, und spannend bei einer detailreichen Geschichte, dass dieser Mensch, dieser junge Mann, wie wir aus anderen Evangelien wissen, hier steht nur ein Mann, dass der keinen Namen trägt. Ist doch interessant, oder? Wenn sonst so viele Details überliefert werden. Und ich glaube, das ist schon ein erster Hinweis darauf, für die Jünger, für die Leser und auch für uns, dass wir uns ja in diesem Menschen auch ein Stück wiederfinden, dass wir ein Stück in seine Haut auch schlüpfen. Ein Mann kommt also zu Jesus mitten auf dem Weg. Es wird geschildert, er kniet sich nieder und er wählt eine sehr ungewöhnliche Anrede. Damals im Judentum auch für Jesus, dass er ihn guter Meister nennt, dass er ihm sehr viel Ehrerbietung bringt, die eigentlich ja nicht passt, und Jesus weiß das auch gleich von sich. Und jetzt stellt er aber eine Frage, die uns vielleicht gar nicht so ungewöhnlich klingt, aber bei der ich noch ein bisschen hängen bleiben möchte. Und zwar stellt er die Frage eines frommen Juden, und das hat die wirklich bewegt: Wie bekomme ich ewiges Leben? Das haben die Pilger gefragt, wenn sie in den Tempel gegangen sind, zum Priester. Und da gab es ein festes Ritual. Hat der Priester geantwortet und hat ihnen die 10 Gebote aufgesagt. So ähnlich läuft das ja hier auch ab. Aber ich möchte nochmal bei dieser Frage stehen bleiben. Ich wünschte mir manchmal, dass wir diese Frage auf dem Herzen haben. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber ich glaube, das ist so völlig weg. Diese Frage, nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch bei unseren Zeitgenossen, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Was kommt eigentlich in der Ewigkeit, was kommt nach diesem Leben, was mir hier vor Augen ist, und ja, was kann ich da tun? Was ist da meine Rolle drin? Ich finde es eine wichtige Frage, und ich bete auch darum, dass diese Frage ja auch in unseren Zeitgenossen wieder wach wird, weil dann kann einiges in Bewegung kommen. Also dieser junge Mann stellt diese Frage an Jesus, und Jesus antwortet sehr schlicht, sehr konventionell. Er zählt einige von den 10 Geboten auf. Interessanterweise nicht die ersten 3, wo es um Gott und die Heiligkeit und so geht, sondern mehr die praktischen, wo es also um die Mitmenschen geht. Also die Ehe nicht brechen, nicht falsch Zeugnis reden, nichts wegnehmen und diese Sachen. Und an dieser Stelle hätte die Geschichte eigentlich auch schon zu Ende sein können. Und ich möchte wieder einen kleinen Stopp machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir auf diese Frage so antworten oder dass wir diese Antwort auch so annehmen: Leben nach den 10 Geboten. Das hört sich ja so einfach an. Im Konfirmandenunterricht lernt man die 10 Gebote. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, wenn Jesus die hier in den Mund nimmt, dann macht das sehr deutlich, also der Wille Gottes ist auch da im Alten Testament schon gültig hinterlegt, und die 10 Gebote helfen uns dabei sehr wohl, das zu tun, was Gott will. Denkt an den schönen Psalm 1, den wir gebetet haben. Psalm 1 ist ja die Überschrift über allen Psalmen, über allen Gebeten, könnte man sagen. Und da heißt es ja von den Menschen, die sich mit dem Gesetz oder mit dem Gebot Gottes beschäftigen, die darüber nachsinnen, die darüber murmeln, dass die selig gepriesen werden. Das ist was Kostbares, was Schönes, was Gutes, wenn Menschen sich mit den Worten Gottes beschäftigen. Also, du kennst doch die Gebote, sagt Jesus dem jungen Mann. Und ja, eigentlich hätte jetzt die Geschichte zu Ende sein können. Alle nicken und die Sache ist erledigt. Aber der junge Mann will noch mehr. Und er sagt, und das wird auch nicht in Frage gestellt, ich habe diese Gebote gehalten seit meiner Jugend. Auch toll, wenn das jemand kann. Und das wird gar nicht schlecht gemacht. Und jetzt kommt aber eine Antwort, und auch da möchte ich nochmal in einer Zeitlupe kurz anhalten. Jetzt kommt eines dieser sehr schönen Details, dass es heißt, Jesus, also der Mann sagte, Lehrer, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Und jetzt kommt es, Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb. Und dann kommt die Antwort, die nicht so einfach ist, dass er seine Güter verkaufen soll und wir wissen, er macht es nicht. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal innehalten, ein ganz wichtiges Detail. Jesus sieht den Menschen an. Jesus sieht dich an. Es gibt eine Teresa von Avila, vielleicht habt ihr von der schon mal gehört, die spricht von einem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und damit meint sie, spüre den Blick Jesu, setz dich dem aus. Er sieht dich liebevoll an, er sieht dich demütig an. Das ist ein ganz kostbares Detail in dieser Geschichte. Den Blick Jesu spüren, sich diesen Blick aussetzen. Und dann hören wir von der Reaktion des Mannes. Er kann es nicht, er geht traurig weg. Also da ist wirklich eine wechselseitige Sympathie da bei beiden, weil er eben so viele Güter hat. Søren Kierkegaard, der dänische Religionsphilosoph, hat mal gesagt, Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Genau darum geht es in dieser Geschichte, nachzufolgen. Also das zurückzulassen, was uns hindert, und diesem Jesus, der so liebevoll und so demütig schaut und auch das Ergebnis offen lässt, diesem Jesus nachzufolgen. Also eine große Einladung, ich hoffe, ihr hört sie heute auch, dass Jesus das auch ausspricht, auch zu dir, ihm nachzufolgen. Der junge Mann tut es nicht und ich will nur an dieser Stelle darauf verweisen, in der Bibel werden andere Nachfolgegeschichten erzählt. Es muss nicht der Reichtum sein, der zurückzulassen ist. Manchmal ist es das Fischerboot, manchmal ist es die Zollstation, manchmal sind es die Eltern, manchmal ist es ein religiöses Vorurteil. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich habe neulich eine beeindruckende Frau getroffen, die auf dem Höhepunkt ihrer wissenschaftlichen Karriere stand und einen Ruf bekommen hat, an eine Universität, das ist ja so ziemlich das Höchste, was man so erlangen kann. Und gerade in diesem Moment hat sie den Ruf in die Nachfolge gehört und musste sich entscheiden. Geht sie an die Universität oder folgt sie diesem Ruf? Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, es kann ja auch was Kleines sein, aber Nachfolge meint immer etwas zurücklassen und diesem liebenden Blick Jesu zu folgen. Was ist es bei mir? Was ist es bei dir? Jesus sagt so schön, eines fehlt dir. Und dann kommt die Sache mit dem Reichtum. Aber wie gesagt, man könnte da drei Punkte setzen. Eines fehlt dir. Und ich glaube, diese Frage stellt Jesus uns auch immer mal wieder. So sagt, guck mal, wo du vielleicht was zurücklassen solltest, um mir richtig, wirklich auch mit ganzem Herzen nachzufolgen. Nun geht die Geschichte allerdings noch weiter. Die Jünger stehen da drumherum, die kriegen das alles mit. Und ich möchte das nochmal kurz lesen. Jesus sah seine Jünger an und sagte, er sieht sie wieder an. Wichtiges Detail. Ich denke auch wieder liebevoll und demütig. Und dann sagt er, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer für reiche Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. Und jetzt sind die Jünger Jesu bestürzt, heißt es hier. Sie sind entsetzt. Und ich wäre das auch. Weil die Jünger irgendwie merken, sie sind auch gemeint. Wer will das eigentlich schaffen? Wir haben den Höhepunkt der Geschichte noch gar nicht erreicht, weil jetzt kommt dieses berühmte Wort, dieses berühmte Bild mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Ich lese es auch noch mal vor. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Also ihr wisst alle, wie groß ein Kamel ist, auch ein kleines Kamel. Und ich denke, ihr kennt auch eine Nadel, ein Nadelöhr. Das passt nicht zusammen. Es gab schon viele Versuche, das irgendwie ein bisschen aufzulösen, dieses harte Bild. Aber wenn man sich die Bilder Jesu anschaut, dann nimmt er oft solche absurden Bilder, wo völlig klar ist, das kann eigentlich nicht zusammengehen, dass etwas ganz Großes ganz klein wird. Und deshalb die große Bestürzung der Jünger, wie kann das eigentlich gehen? Und jetzt heißt es zum dritten Mal, er sieht sie an und vorher noch eine ungewöhnliche Anrede, auch die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die kommt ganz selten vor, dass er sie als Kinder anspricht. Und das meint, dass er ihre Bestürzung sehr wohl sieht, dass er ihnen das auch tröstend zusagt, was jetzt kommt. Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Letztlich geht es bei der Nachfolge darum, dass es ein großes Geschenk ist. Wir können den Glauben nicht machen. Wir können uns den Glauben auch nicht erarbeiten, sondern es braucht immer diesen Ruf, es braucht diesen Jesus, der uns anschaut und der uns ruft und er sagt, komm. Und dann kann Gott, dann kann Jesus dieses Geschenk des Glaubens möglich machen. Es ist ein Geschenk der Nachfolge, dass er ruft und dass wir folgen. Und dann habe ich einen schönen Satz gefunden, der das auch nochmal ein bisschen in eine schöne Spur bringt. Wo Gott groß geworden ist, wird das andere klein. Also in dem Moment, wo ich Ja sagen kann zu diesem Jesus, der ruft, dann fällt das auch nicht mehr schwer, das andere zurückzulassen. Dann kann das andere auch klein werden. Aber es geht darum, Gott wird groß. Es geht darum, Jesus nicht nur zu bewundern, nicht nur Sympathie zu haben, sondern in diese Beziehung einzutreten, in die er uns ruft, dass Gott uns liebt, dass wir ihn von ganzem Herzen zurück lieben sollen und in den Spuren unseres Meisters laufen sollen, Nachfolge. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.